An. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich zur letzten Vorlesung in 2017 begrüßen. Wer wusste noch nicht, dass das Jahr zu Ende geht? Habe ich mir gedacht. Darum habe ich es mal gesagt. Okay. Wenn Sie keine... Ja? Ihr Kommilitone hat eine gute Frage gestellt, hat wohl vorher so ein bisschen fester geschlafen, aber die Frage ist, ist denn Freitag keine Vorlesung? Ja, Freitag ist keine Vorlesung. Ich wollte Sie es Ihnen nicht zumuten, am 22.12. noch voll in den Stress zu geraten. Und noch etwas, auch am 8.1. ist noch keine Vorlesung. Also gewissermaßen fangen wir am Freitag, dem 13., glaube ich ist das, 12., Freitag den 12., fangen wir wieder an. Okay. Ja, und heute, was machen wir heute? Ja? Ja, gerne. Was man am häufigsten sortiert, sind Zahlen. Und alles, was nicht festgelegt ist, dürfen Sie festlegen. So ist das nun mal. Also wenn Sie jetzt... Es sollte natürlich eine Ordnung auf dem jeweiligen Alphabet definiert sein. Ja, ist das nicht, wäre das ein Problem. Also wenn Sie jetzt sagen, sortier mir mal meine Pixie-Bildchen... Wenn Sie das klare, ausführbare Kriterium angeben, dürfen Sie auch das machen. Ja, aber Zahlen oder Buchstaben oder Wörter oder irgendwas, ist egal. Also nehmen Sie Zahlen, das ist am einfachsten. Die Frage war, was Sie sortieren sollen im PRG 1. Okay. Gut, okay. Ummel, Teil 2. Diverse weitere Diagramme. So, das heißt, was wollen wir heute machen? Es gibt noch ein Appendix zur vorherigen Vorlesung. Da geht es ja um die Strukturdiagramme, Strukturen abbilden in UML. Da werden wir noch kurz sprechen über das Objektdiagramm. Und wir werden sprechen über das Objektdiagramm im Wesentlichen. Und es gibt ein paar Ergänzungen. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich Zustandsdiagramm, State Diagram. Klingelt es da bei Ihnen? Fahrstuhl, sage ich nur mal. Aus Versehen wollte ich Sie ärgern, dass erst die Fahrstuhl auf... Nein, ich wollte es nicht so formal machen. Hätten Sie das schon voll gekannt, wäre das für Sie wirklich zur Quälerei geworden. Jetzt durften Sie nur eine Ellipse malen, ein Pfeilchen zwischen den Ellipsen und gut ist. Sie werden aber sehen, dass es hier viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Und wann lernen Sie zum Beispiel? Wann lernen Sie?
Permanent?
Nein. Ja, schade, ne? Permanent ist nicht. Sie lernen immer dann, wenn Ihnen irgendwas ungewöhnlich vorkommt, wenn irgendetwas in Ihre Denkkonstrukte nicht hineinpasst, Sie diese Denkkonstrukte ändern müssen, dann lernen Sie. Nämlich genau das Ändern von den vorhandenen Konstrukten, das nennen wir nun mal Lernen. Ergänzen, erweitern und so weiter. Und das passiert immer nur dann, wenn Sie auf einen Widerspruch stoßen. Ist alles in Ordnung, lernen Sie nicht. Zumindest nichts Neues. So, und darum geht es. So Zustandsdiagramme sind was ganz Wichtiges in der Informatik. Die Theoretiker werden Sie noch richtig schön damit quälen. Keine Frage, da werden Sie noch Sprachen zu lernen und so weiter und so weiter. Wir machen es wieder praktisch aber jetzt eben standardisiert. Und wie das so ist, wenn man dann ganz gründlich über irgendwas nachkommt, dann kommt man von Hölzchen, von Stöckchen auf Höckchen oder wie immer das heißt. Und also dann kommt man zu Details, die man am Anfang eigentlich gar nicht braucht. Und diese Chance wollte ich Ihnen geben, etwas ganz Einfaches zu machen und dann zu lernen, ah ja, natürlich, macht Sinn, dass ich dies noch dazu nehme oder das noch dazu nehme. Okay. Und dann noch am Schluss das Sequenzdiagramm. Das heißt, so wird es jetzt aussehen, es wird ein paar Nachträge zum Klassendiagramm geben, eigentlich nochmal Vertiefungen, Verstärkungen. Dann werden wir uns ums Objektdiagramm kümmern. Weitere Strukturdiagramme, das ist eine Folie, das ist Paketdiagramm und Abhängigkeiten. Und dann die weiteren Möglichkeiten, nämlich Zustandsdiagramme zu besprechen und Sequenzdiagramme. Und dann sind wir auch schon fertig für heute. Jetzt glauben Sie nicht, dass Sie heute früh nach Hause kommen. Aber ich will auch nicht zu viel machen. Nachtrag, diese Multiplizität oder manche Leute sagen auch, weil es sich auch besser spricht, Kardinalität der Assoziationen, also der Verbindungen zwischen Klassen. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die anzugeben? Das haben wir alles schon besprochen, nur nochmal, dass das wirklich in Ihr Köpfchen reingeht. Es gibt die eine Möglichkeit, mit minimal, Doppelpunkt, Doppelpunkt, maximale Zahl anzugeben. Da kann zum Beispiel stehen, minimale Zahl hier 3 bis 6. Minimale Zahl wäre 3 oder minimale Anzahl wäre 3, maximale Zahl wäre 6. Kann aber auch stehen 0 bis 1. Das wären so typische Beispiele. Auch erlaubt ist, also wenn Sie sagen wollen, okay, eine beliebige Anzahl, dann können Sie eigentlich einfach einen Stern machen. Manche Autoren, um das auszudrücken, es ist beliebig, von 0 bis irgendwas, ja, machen da einen 0-Punkt-Punkt-Stern, von 0 bis. Ist eine Geschmackssache, bei uns sind beides ist erlaubt. Sie können natürlich auch die Kardinalitäten, die erlaubt sind, explizit aufzählen. So wie zum Beispiel hier, einfach durch Komma getrennt. Okay? Oder eben auch hier wieder Aufzählung kombiniert mit einem Bereichsangabe. Oder, und last not least, der Defaultwert ist 1. Jetzt kann man sich überlegen, das ist auch wieder so eine Entscheidung, schreibe ich die 1 oder schreibe ich sie nicht? Der Defaultwert ist 1, also steht keine Kardinalität da, keine explizite Kardinalität, ist die Kardinalität oder Multiplizität 1. Müssen Sie insbesondere beim Lesen, was Sie jetzt machen, bleibt Ihnen überlassen. Die meisten Autoren entscheiden dann, ja, okay, ist wichtig oder ist nicht wichtig. Betrachten wir mal kurz diese Modellierung. Was heißt das? Versicherungsgesellschaft, Versicherungsvertrag. Hat die Versicherungsgesellschaft, was heißt das, was da steht? Jeder einzelne Punkt ist wichtig. Der Versicherungsvertrag, dieses Pfeilchen da, ich nehme mal hier den Laserpointer, dieses Pfeilchen da sagt die Leserichtung an. Das heißt, der Versicherungsvertrag ist erstellt von der Versicherungsgesellschaft. Das sagt dieser Fall. Das zweite, Kardinalität Stern, heißt, die Versicherungsgesellschaft kann 0 bis beliebig viele Verträge haben. Ja, Verträge, die Anzahl der Verträge. Multiplizität der Verträge ist hier notiert. Aber es gibt eben nur eine Versicherungsgesellschaft. Okay? Was macht denn dieses Plus-Versicherer da oben? Was sagt Ihnen das Pluszeichen? Pluszeichen an der Stelle ist der Sichtbarkeitsmodifikator. Sagt, diese Assoziation ist nach außen hin sichtbar. Okay? Und man kann eben auch sagen, die Versicherungsgesellschaft ist der Versicherer. Genau das heißt das. So, hier ist genau dasselbe. Was ist das hier? Eine Person? Ob es Ehefrau oder Ehemann ist dazu, wird sichtbar, wird angegeben. Was ist dieses 01? Ja?
Keine oder maximal?
Auf jeden Fall nicht zwei. Man hat nicht zwei Ehefrauen und andererseits hat man auch nicht zwei Ehemänner. Okay. Zumindest nach diesem Modell. Man hat, entweder ist man verheiratet oder nicht und so weiter. So. Diese Sichtbarkeit ist wieder erkennbar. Das erkennt man. Und jetzt steht da so eine Anmerkung neben. Was sagt die uns denn? Das ist ja nur eine Notiz. Verheiratet mit ist unvollständig spezifiziert. Was wäre denn möglich? Ja?
Ja,
könnte man auch noch. Also ist, was, wie heißt das heute? Also das ist irgend so eine Verbindung. Ja, ja, das meine ich aber nicht. Also was wäre problematisch an dieser Art von Modellierung? Ja? Oder vielleicht könnten Sie mit sich selbst verheiratet sein? Ist das ausgeschlossen? Nö, ist nicht ausgeschlossen. Und das geht natürlich nicht. Das ist diese Unvollständige. Ist einfach, schnell modelliert, aber also nach deutschem Recht geht das nicht. Sie können zwar mit einem Mann verheiratet sein, respektive zwei Frauen können auch verheiratet sein, aber man kann nicht mit sich selbst verheiratet sein. Und das ist mit dieser Modellierung nicht ausgeschlossen. Ja, also da sind schon Spitzfindigkeiten drin. Dazu werde ich Ihnen in den Semesterferien viele Quizzes bereitstellen, die Sie ja, in Ihrem Interesse auch machen sollten. Es gibt aber Möglichkeiten, auch diese Sache zu modellieren. Zum Beispiel gibt es diese Notation XOR, große Ratung, was soll das heißen? Das soll heißen, entweder ist es ein To-Do-Eintrag, da muss ich es jetzt machen, oder diese Serie hat einen Termin, ja, da muss ich es zu dem Termin machen, aber es kann nicht beides haben. Entweder das eine oder das andere. Typischerweise gekennzeichnet mit diesem XOR. Ich kann aber auch noch hier eine Klasse dranhängen. Also, dass ich jetzt diese Assoziation näher qualifiziere, indem ich da eine weitere Assoziationsklasse anhänge. Also an diesen Assoziationsfall. Okay? Das ist auch eine gültige Notation. Warum macht man das? Ich könnte es doch auch so machen. Ich könnte ja das einfach da, Gehalt und Funktion da rein tun und dann bräuchte ich das gar nicht. Wäre das dasselbe? Steht ja eigentlich schon da immer. Nein, es wäre nicht dasselbe. Ja? Es wäre nicht dasselbe. Der Punkt ist der, kann ich Multiplizitäten ändern oder nicht? Hier in diesem Fall kann ich sie ändern einfach, hier in diesem Fall nicht. Es kann nicht sein, dass diese Person, ja, diese Person ist 1 bis unendlich, kann ich nicht einfach verändern. Also auch die 1 insbesondere, da kann ich nicht einfach verändern. Okay. Ja?
Wenn Sie an Sie zurückgehen, an welcher Stelle wird spezifiziert, dass die Person bei der Firma Gehalt kriegt und nicht umgekehrt?
Ist gar nicht, das ist unvollständig. Ja gut, das sind immer so Beispiele, weil man da einen Aspekt zeigen will, ja. Und zwar, was ich hiermit zeigen wollte, ist, dass es nicht dasselbe ist, so oder so. Das war mir wichtig. Hier auch nochmal. Ich kann so etwas auch so modellieren, also diese Situation auch so modellieren. Der Mitarbeiter M, ja, kann über mehrere Projektantragstellungen mehrfach, Projektanstellungen mehrfach an dem Projekt P beteiligt sein, ist in diesem Fall möglich. Ja, wenn Sie sich die Kardinalitäten anschauen, es können mehrere Projektanstellungen sein, die zum Projekt gehören und die auch zum Mitarbeiter gehören. Das heißt, ein Mitarbeiter kann N Verträge haben, auf selbe Projekt sogar. Das ist hier nicht möglich. Es sieht so ähnlich aus. Ich sage nur, gerade bei den MC-Fragen, die Sie kriegen, wundern Sie sich nicht, Sie kriegen vergleichsweise häufig auf die Finger gehauen, weil Sie sich genau in diesen Denkprozess ja, einlesen müssen. Und das gelingt eben nur nach einer gewissen Zeit. Binäre, also das eben das waren binäre Assoziationen oder tertiäre Assoziationen. N-Näre können natürlich auch mehrere sein, das sind Beziehungen zwischen mehr als zwei Klassen. Die Navigationsrichtung kann dann nicht angegeben werden. Die Multiplizitäten geben an, wie viele Objekte einer Rolle oder Klasse einem festen N-1-Tupel von Objekten der anderen Klasse zugeordnet sein können. Multiplizitäten implizieren hier immer Einschränkungen, in einem bestimmten Fall funktionale Abhängigkeiten. Zum Beispiel dieses hier. Liegen N-1 Klassen, zum Beispiel A und B, einer Klasse C, zum Beispiel C, mit Multiplizität von maximal 1 gegenüber, so existiert eine funktionale Abhängigkeit, nämlich A und B wird abgebildet auf C. Das muss man alles mal genau durchdenken. Ich habe wirklich einiges überlegt, was man da machen kann. Ich will es Ihnen nochmal hier zeigen. Nähere Assoziation am Beispiel. Spieler und Saison wird abgebildet auf einen Verein. Also Spieler und Saison, was weiß ich, 2017, irgendein Spielername wird auf einen Verein abgebildet. Hier ist die Assoziation ternär, also dreifach. Und das heißt, ein Spieler spielt in einer Saison bei genau einem Verein. Genau das wird dadurch modelliert. Also er kann nicht in einer Saison in zwei Vereinen spielen. Und das ist ungleich dieser Situation hier. Da könnte es sein, dass der Spieler in einer Saison in, weil da ja überall Sternchen dran stehen, in zwei Vereinen spielt. Das ist da nicht möglich. Also wieder den Unterschied beachten. Und nochmal, ja, Sie müssen dieses Lesen lernen. Jetzt speziell die Aggregation, also eine spezielle Form der Assoziation. Aggregationen gibt es in zwei Formen. Die schwache Aggregation und die starke Aggregation. Ich habe das mit Ihnen schon besprochen. Ich will es nur noch mal mit anderen Worten sagen, darum habe ich es hier aufgeschrieben. Okay, wir schauen uns gleich auch die Grafik dazu an. Und insbesondere gilt bei einer Aggregation die Transitivität. Also C ist Teil von B und B ist Teil von A, dann folgt daraus, C ist Teil von A. Also es setzt sich fort. Wir machen gleich ein Beispiel dazu. Oder das Beispiel steht hier, Kühlung ist Teil vom Motor und Motor ist Teil vom Auto. Also ist die Kühlung indirekt auch Teil vom Auto. Das ist Transitivität. Okay? Und es besteht eine Antisymmetrie. B ist Teil von A, daraus folgt, A ist nicht Teil von B. Okay? Das gilt ganz generell für jede Art der Aggregation. Also der Motor ist Teil vom Auto, also kann das Auto nicht Teil vom Motor sein. Okay? So, und jetzt schauen wir uns die an. Zunächst die schwache Aggregation. Die schwache Aggregation ist dadurch gekennzeichnet, dass die Raute offen ist. Ja? Sie ist im Allgemeinen dafür benutzt, Teile, Aggregation immer, ja, Teile kennzeichnen. Und diese Teile sind unabhängig von ihrem Ganzen, existieren so oder so. Das ist eine schwache Aggregation. Die Teile existieren. Die Multiplizität kann dann beliebig angegeben werden. Es gilt aber nur eine eingeschränkte Propagierungssemantik. Gucken wir gleich nochmal. Die zusammengesetzten Objekte bilden einen gerichteten azyklischen Graph. Okay? Ist in manchen Situationen nötig. Dagegen steht die starke Aggregation. Hier unten haben wir jetzt gleich beides. Eine starke Aggregation bestimmt einen Teil zu einem bestimmten Zeitpunkt in maximal einem zusammengesetzten Objekt enthalten sein. Also ein Teil darf zu einem bestimmten Zeitpunkt in maximal einem zusammengesetzten Objekt enthalten sein. Das hier ist die starke Assoziation, gekennzeichnet mit einer ausgefüllten Raute. Und was heißt das konkret? Eine Randbemerkung gehört zum Dokument. Und zwar zu genau einem Dokument. Dieselbe Randbemerkung, die Sie machen, dieselbe Annotation oder wie auch immer Sie das nennen wollen, kann nur zu genau einem Dokument gehören. Dagegen, eine Grafik dürfen Sie in mehreren Dokumenten dieselbe Grafik benutzen. Kein Problem. Ja? Da steht ein Stern. Ein Textbaustein dürfen Sie im Falle des Plagierens nicht, aber wenn es Ihr eigener ist, selbst eingestellt, aufgebaut, dürfen Sie es natürlich beliebig oft nutzen. Kein Problem. Das ist genau diese Aussage. Und daraus folgen dann einige Zusammenhänge, wie zum Beispiel die Multiplizität des aggregierenden Endes der Beziehung kann maximal 1 sein. Hier, da, das ist das aggregierende Ende, das Dokument, ja, an dieser Stelle kann höchstens 1 stehen, nicht n. Gibt es so Aufgaben wie Suche den Fehler, so ungefähr. Ja, aber nicht ganz so kompliziert. Abhängigkeit der Teile vom zusammengesetzten Objekt. Diese Randbemerkung kann auch nicht existieren, wenn das Dokument nicht existiert. Ja? Geht einfach nicht. Weil hier steht auch zwingend eine 1. Okay? Das ist bei dieser geschlossenen Raute eigentlich immer der Fall. Und wenn man das jetzt anguckt, die zusammengesetzten Objekte bilden einen Baum dann, während es vorher ein Graph war. Hey Kromka, was hast du denn da wieder ausgedacht? Hier nochmal ein Beispiel. Auto, Elektrik, Antrieb, Karosserie, Fahrwerk, gehört alles zum Auto, kann da sein, muss aber nicht da sein, 0 oder 1 an der aggregierenden Seite. Okay. Was steht hier auf der Seite? Defaultmäßig 1, 1, 1. Das müssen Sie immer im Kopf dazu denken. Okay, also ein Auto besteht aus der Elektrik, Antrieb, Karosserie, Fahrwerk. Und was ich hier zeigen wollte, ist dieses Baumprinzip. Der Antrieb besteht aus Motor und Getriebe. Jetzt sagen Sie mir nicht, ich weiß es besser, ich habe schon ein Auto zerlegt. Ja, ich weiß es auch besser. Das ist nur ein Beispiel für Bastelanfänger. Okay. Das ist die Story dazu. Gut. Was habe ich hier noch? Ein paar Faustformeln, wie soll ich modellieren? Und da ist es am besten, Sie machen sich die Unterschiede klar zwischen starker Aggregation und Assoziation. Okay, allgemeine Assoziation. Ist es eine echte Einbettung? Das heißt, sind die Teile physisch im Kompositum vorhanden, so wie beim Auto, dann ist es eine starke Aggregation. Ja? Sonstige starke Aggregation. Ja? Über Assoziationen verbundene Objekte werden nur mit Links oder Referenzen verbunden. Da sprechen wir noch drüber. Wir gucken uns ja bestimmte Datenstrukturen und da unter anderem Bäume und Graphen, wie man die in Python dann realisiert, nochmal genau an. Ja? Sichtbarkeit. Ein Teil ist nur für das Kompositum sichtbar. Das heißt, so würde man es in der Regel machen. Man würde es nicht überall sichtbar machen. Ja? Also das sind Faustformeln, die kann man verletzen, aber oft ist es sinnvoll, genau so zu modellieren. Das über eine Assoziation verbundene Objekt dagegen ist in der Regel öffentlich sichtbar. Also hat dieses kleine Plus an der Stelle. Die Lebensdauer. Das Kompositum erzeugt und löscht seine Teile. Das heißt, die Teile können nicht existieren, ohne dass das Kompositum da ist. Okay? Bei einer einfachen Assoziation, einfacher Strich, gibt es keine Existenzabhängigkeiten zwischen den Objekten. Okay? Und Kopien, Kompositum und Teile werden gemeinsam kopiert, werden echt kopiert. Und nur die in Referenzen auf assoziierte Objekte, also im Falle der Assoziation, nur die Referenzen werden da kopiert und nicht die assoziierten Objekte selbst. Das sind so Feinheiten. Ich bin sicher, Sie werden noch auf diese Folien zurückgreifen, wenn Sie die Antworten in den Multiple-Choice-Tests sehen. Das waren meine zusätzlichen Anmerkungen. Ich glaube, es war trotzdem gut. Es war so, eigentlich wollte ich das noch letztes Mal gemacht haben, aber vielleicht ist es trotzdem gut, das jetzt nochmal am Anfang der Vorlesung zu machen. Weil da stecken so viele feinsinnige Gedanken drin, die man alle in seinem Kopf verknoten muss. Und dann muss man es auch noch ein bisschen üben, das auf diese Art und Weise zu machen. Gut. Aber all diese Sachen finden wo statt? Auf Typebene, wenn Sie so wollen, oder auf Schablonenebene oder auf der Ebene der Klassen. Ja? Wir verbinden also die Klassen. Manchmal, vergleichsweise selten, ist es aber sinnvoll, auch direkt die Instanzen zu betrachten. Und schon komme ich von einem Objektdiagramm mit wenigen Anpassungen zum, also schon komme ich von einem Klassendiagramm mit wenigen Anpassungen zum Objektdiagramm. Das Objektdiagramm existiert also auf Instanzebene oder Objektebene. Sie erinnern sich daran, dass manche Autoren zu den Instanzen Objekten sagen. Daher kommt auch dieser Name Objektdiagramm. Es ist die Instanzebene, ist also eine andere Ebene. Sind bestimmte Ausprägungen zu einem Klassendiagramm, stehen nie alleine da. Das Klassendiagramm gehört immer dazu. Ist eigentlich eine Instanzspezifikation. Und prinzipiell kann jede, das sind jetzt so allgemeine Anmerkungen, jede Diagrammart auch auf Instanzebene modelliert werden. Wir stellen es jetzt sauber gegenüber. Das wäre ganz klar auf Klassenebene. Was bedeutet da Name, String? Der Name ist, er sagt es mir nicht, privat. Ist ein String und er ist privat in der Klasse. Deshalb steht das Minus da. Die Berechtigung ist auch ein Minus. Recht ist nicht weiter spezifiziert, macht nicht. PWD heißt was? Passwort, ja, gut. Und Anzahl, was ist das? Warum ist das unterstrichen? Soll ich Ihnen jetzt sagen oder nicht oder doch? Wann unterstreichen wir so etwas, ja? Global ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich glaube, der Gedanke ist richtig. Es ist eine Klassenvariable. Okay? Was immer da gespeichert ist, das können Sie ja gar nicht wissen, weil es ist ja nicht näher bezeichnet. Was gibt es dann? Prüfe, Passwort, String, liefer zurück, offensichtlich Boolean. Und nochmal, die Notation der Methoden ist Camel Casing, also offiziell in UML. Ja? Das ist also nach dem Standarddokument, so wie man es auch in Java machen würde. In Python machen wir das nicht so, sondern die einfachen Methoden sind kleingeschrieben. Sind global verfügbar, ja? Die Rechte? Objekt? Da komme ich gleich zu. Links ist die Klasse und Ermittleranzahl, whatever. So, das ist eindeutig auf Klassenebene, das ist die Schablone. So können Sie jetzt Objekte erzeugen. Und rechts haben Sie die Instanzebene oder Objektebene. Aus dieser Klasse wurde da ein Objekt erzeugt. Und dieses Objekt ist das Objekt Martin, Doppelpunkt, vom Typ oder von der Klasse Benutzer. Das sagt die erste Zeile. Und dann ist die Name ist gesetzt. Sie sehen, da sind jetzt die Attribute gesetzt. Hier ist der Name gleich Martin, Berechtigung gleich whatever das heißt, E und L, Passwort ist 4711, hätte ich mir auch ausgewählt, und die Anzahl ist gleich 4. Das ist jetzt wirklich eine Notation auf Instanzebene. Ja? Ein Exemplar, eine Instanz dieser Klasse ist da beschrieben. Okay. Und das müssen Sie ganz genau auseinanderhalten. Da kann ich Ihnen leider kann ich Ihnen keine Hoffnung machen, das anders hinzubekommen. Die Instanz einer Klasse ist ein Objekt, so sagt UML, das sind die Basiskonzepte da. Die Instanz einer Assoziation nennen wir Link, nennen wir so eine Verbindung. Und die Instanz eines Datentyps, also eines Attributs, nennen wir Wert. Und genau die sind ja hier angegeben, wenn wir nochmal zurückgehen. Hier sind die Werte angegeben bei dieser konkreten Instanz Martin. Okay? Also das ist der Benutzer Martin kleingeschrieben mit dem Namen Martin großgeschrieben. Okay? So. Bitte gleiches Notationselement wie auf Klassenebene benutzen. Unterstreichen ist bei Links optional, aber unterstreichen bedeutet was? Es ist ein Klassenelement, für die gesamte Klasse gleich. Okay? Objektdiagramm muss nicht vollständig sein, wird vergleichsweise selten benutzt, nur um mal so eine Blitzlichtsituation zu zeigen. Ja? Mehr zur Illustration, okay, um den Kollegen zu zeigen, was da eigentlich los ist. Zum Beispiel hier wieder Konto. Kontonummer ist das, welches Minus ist das private Attribut. Name ist auch, des Kunden ist auch privat. So, aber die Relation besitzt, kann man hier sehr gut sehen, der Martin ist ein Kunde, er hat den Namen Martin, das hätte eigentlich in Anführungszeichen stehen sollen hier, und der besitzt zwei Konten, nämlich das K1 und K2, beides vom Typ Konto oder von der Klasse Konto. Hier auf Exemplarebene gezeigt. Und natürlich gibt es auch noch den armen Max, der ist auch vom Typ Kunde, aber der hat kein Konto. Auch nicht schlimm. Ist nicht notwendig. Ja. Ist in Ordnung. Was bedeutete noch dieser Pfeil da dran? Wer weiß es? Er weiß es. Ne, er will es aber nicht sagen. Er will es Ihnen nicht verraten. Ja? Ja, direkt navigierbar. Man kann also so durch die Datenstrukturen, durch den Typ durchgehen. Ja? Okay. Also man kann bei einem Link sagen Next und dann würde man den bekommen. Ja, okay. Nochmal zu dieser Sache. Ich bin ja nicht nachtragend. Ich will es Ihnen nochmal sagen, wenn Sie das mit der Ehefrau nicht verstanden haben. Also, auf Objektebene kann man das dann klar machen. Ich kann sagen, Franz ist natürlich eine Person, ist der Ehemann, das ist auch nach außen sichtbar, hat die Ehefrau Maria. Alles gut. Ja, ist erlaubt. Detlef ist auch eine Person, ich bin verheiratet, macht euch keine Hoffnungen. Aber wollt ihr eh nicht, ist auch gut. Okay. Dann der Laus, der hat zweimal Ehemann angegeben. Okay. Nämlich, der hat zwei Ehefrauen angegeben, nämlich Eva und Anna. Und genau das geht nicht. Aber dieser Kram geht. Und nach der Modellierung. Das heißt, Christian ist gleichzeitig Ehefrau und Ehemann von sich selbst. Schöne Situation. V falsch modelliert. Also die Realität wäre falsch modelliert. Man kann es so modellieren, ist aber nicht, in der Regel nicht das, was man haben will. Okay? Also all diese Sachen sind schon ein bisschen diffizil. Das war jetzt, man kann mit diesen Objektdiagrammen bestimmte Situationen sehr deutlich machen und dafür werden sie in der Regel auch benutzt. Aber natürlich viel, viel wichtiger sind die Klassendiagramme. Warum sind die Klassendiagramme viel, viel wichtiger? Weil sie Ihnen sagen, was Sie eigentlich implementieren müssen oder sollen. Und auch wie, mit welchen Eigenschaften. Gut. Während die Objektdiagramme können das immer nur schlagwortartig, schlaglichtartig für eine Situation. Okay? Ja, es gibt noch weitere Diagramme, die wir jetzt heute nicht besprechen, nur für den Fall, dass Sie sagen, okay, in UML gibt es noch Paketdiagramme. Pakete sind auch verallgemeinerte, also im Python-Sinn auch Module. Also alle Module im Python-Sinn sind im UML-Sinn Pakete. Und das sind solche Konstrukte, die man nur mit Import benutzen kann. Ja? Okay. Das sind die Partitionierungskriterien, da sind funktionale Kohäsion, also funktionale Zusammenhänge, sind alles Mathefunktionen zum Beispiel, sind Informationskohäsionen, das heißt, man greift auf eine große gemeinsame Datenstruktur zu, dann wäre das so ein Fall. Ist die Zugriffskontrolle, ich will es kontrollieren und einheitlich kontrollieren von außen, oder ist Verteilungsstruktur, wenn ich wirklich ganz große Systeme habe, kann es auch um Verteilungsaspekte gehen. Die Partitionierungen sind übrigens nicht, also die Möglichkeiten sind da unendlich, obliegt dem Programmierer, respektive dem Architekten dann. Pakete bilden grundsätzlich einen eigenen Namensraum, mit einmal kommen da eben auch wieder solche Begriffe rein, ja, alle Module sind ein eigener Namensraum. Und die Sichtbarkeit der Elemente innerhalb eines Moduls kann eben definiert werden. Mit Plus oder Minus oder, was haben wir noch? Mit? Lattenzaun? C, wie heißt es so schön? C-Sharp, ne? Also ich sage auf Deutsch immer Lattenzaun. Ich glaube, das erklärt es am besten. Und was noch? Tilde gibt es noch. Okay. Es gibt kleine Unterschiede zwischen der UML-Definition von Paketen und Modulen und Paketen in Python. Aber die Idee ist dieselbe. Darum besprechen wir es auch. Ich bin ja nicht hierher gekommen, um Sie weiter zu verwirren. Jetzt noch ein Punkt, das sind die Abhängigkeiten. Sie können immer Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Modellelementen definieren. Diese Modellelemente können Klassen sein, Interfaces, bei Java würde das wie bei Paketen. Und das sind, was man damit sagen will, ist, dass die Änderungen in einem Element können Änderungen in einem abhängigen Element bewirken. Das versucht man natürlich immer zu minimieren, aber wenn solche Abhängigkeiten da sind, kann man sie auf diese Art anzeigen, mit dieser gestrichelten Linie. Gut. Haben wir ja schon einiges geschafft. Genau genommen so. Das heißt, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde noch über Nachträge Objektdiagramme waren ja neu. Zum Klassendiagramm gesprochen. So, und jetzt kommt das von Ihnen so geliebte Zustandsdiagramm. Vielleicht mache ich mal aus Ihren Abgaben so eine Collage. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, aber ich glaube, er hat das Gefühl, es würde sich lohnen. Okay. Ja, Sie kennen das, also So sieht ein Zustandsdiagramm in UML aus. Also eigentlich ganz einfach. Mit so ein paar Besonderheiten. Ich glaube, diesen Punkt hatten Sie nicht. Okay, betrachten wir gleich, was das ist. Das, was Sie als Ellipse oder Kreis gemalt haben, ist hier ein abgerundetes Rechteck. Ist nun mal so, warum? Weil man es besser beschriften kann, also mehr Text reinbringt. Ah, dann hat das zwei Teile. Okay, der obere Teil, wir besprechen das jetzt im Detail, ist der Zustand, die Bezeichnung des Zustands oder Name des Zustandes. Der ist einmal aus und ein. Okay. Ist er in aus, kann man durch einen Knopfdruck auf einschalten. Bei aus ist pfeifen, also müssen Sie jetzt nicht nachmachen. Also nicht versuchen, dieses Zustandsdiagramm zu realisieren. Wenn Sie in ein sind, passiert beim Entry dieses in diesem Zustand, also beim Eintreten in diesen Zustand, passiert Klatschen. Und solange Sie in aus sind, du, müssen Sie pfeifen. Das sagt dieses Diagramm. Also es hat mehr Komponenten und diese Komponenten sind hier gerade aufgezählt und wollen wir jetzt betrachten. Zustandsdiagramm, auf Englisch State Machine Diagram oder Zustandsübergangsdiagramm, beschreibt die möglichen Folgen von Zuständen eines Modellelementes. Im Allgemeinen eines Objektes, also einer instanzierten Klasse, während seines Lebenslaufs, also von der Erzeugung bis zur Zerstörung oder während der Ausführung einer Operation oder Interaktion. Das heißt, man kann mit so einem Zustandsdiagramm verschiedene Aspekte zeigen. Modelliert werden die Zustände, in denen sich die Objekte befinden, die Objekte einer Klasse, die möglichen Zustandsübergänge, die wir auch Transitionen nennen, von einem Zustand zu einem anderen, die Ereignisse, die Transitionen auslösen und die Aktivitäten, die in Zuständen beziehungsweise im Zuge der Übergänge, der Transitionen ausgeführt werden. Ich glaube, das zeigt es jetzt schon ganz schön, weil Sie alle wissen, wie eine Uhr zu stellen ist. In diesem Fall eine Digitaluhr. Und zwar modellieren wir nur das Stellen, also das Zeiteinstellen. Die Uhr sieht von außen so aus, hat also ein Anzeigefeld, hat zwei Knöpfe. Das ist aber nur zur Illustration. Ja? Was jetzt wichtig ist, ist eine Klasse. Diese Klasse hat die Attributen Minuten, also Uhrzeit und Stunden. Die Stunden der Uhrzeit und die Minuten der Uhrzeit sind beides Integer. Okay. Und Sie haben die Methode Set, also Setzen der Uhrzeit und Increment, Erhöhen der Uhrzeit. Wir nehmen jetzt an, das ist alles richtig implementiert. Und jetzt haben Sie so eine Beschreibung, wie Sie sie typischerweise in Aufgabenstellungen kriegen. Da sagt, durch die Betätigung des Einstellungsknopfes Set wird von Zeitanzeigen in Stunden einstellen gewechselt. Also Sie drücken drauf auf Set, dann können Sie die Stunden einstellen. Von Stunden einstellen in Minuten wechseln Sie schließlich zu Minuten einstellen. Und dann nochmal drücken, dann geben Sie wieder zu Zeitanzeigen. Ich glaube, das hat alles hat jeder schon mal gemacht bei so einer Uhr, irgendwie in irgendeiner Form. Wird in Stunden einstellen gewechselt, piepst die Uhr. Also diese Uhr macht dann Piep. und zeigt die Stunden an. Durch die Betätigung des Ink-Buttons dann wird die Stundenzahl um 1 erhöht. Gut, so können Sparbrötchen das implementieren. Man kann nur noch erhöhen, aber das gibt es auch häufig. Minuten einstellen funktioniert analog, piepst auch. Und am Anfang befindet sich die Uhr im Zustand Stunden einstellen. Stunden einstellen. So. Das haben Sie von mir bekommen oder ist Ihre Spezifikation und Ihre Aufgabe ist es jetzt, dazu ein Zustandsübergangsdiagramm zu malen. Das sieht so aus. Punkt 1. Wenn dieser geschlossene Kreis ist der Startpunkt. Der ausgefüllte Kreis, kleine Kreis, ist der Startpunkt. Das heißt, wird das Projekt erzeugt, in dem Moment sind Sie da oben und dann springt es zu Stunden einstellen. Naja, das war genau der letzte Satz. Das ist der erste Zustand dann. Okay? Stunden einstellen. Ohne Piep, einfach direkt dahin. Was können Sie dann machen? Solange Sie nicht auf Z drücken, erst wenn Sie auf Z drücken, dann gehen Sie über zu Minuten einstellen. Ansonsten bleiben Sie bei Stunden einstellen da oben. Okay? Sie haben, also können beide Taster bedienen und es passieren unterschiedliche Sachen. Einmal sagen Sie, die Stunde ist die richtige. Okay, dann springen Sie zu Minuten einstellen und da genau dasselbe. Und danach, wenn Sie wieder auf Set drücken, springen Sie zu Zeit anzeigen wieder, der dritte Zustand. Jo. That's all. Also eigentlich ganz einfach. Es sind hier nur noch so ein paar Anmerkungen, die ich vorsätzlich von Ihnen nicht haben wollte beim Fahrstuhl. War zum Beispiel, jedes Mal, wenn Sie in Stunden einstellen gehen, also von Zeitanzeigen in Stunden einstellen, macht es Piep. Wenn Sie sich erinnern, war in der Aufgabenstellung so notiert, es piepst. Und das Du an der Stelle, das, was tatsächlich gemacht wird, ist die Stunden anzeigen. Auch das stand in der Aufgabenstellung. Bei Minuten genauso und so weiter, auch da ein Piep. Das heißt, was ich jetzt habe in diesem Diagramm, ich kann bestimmte Aktivitäten entweder beim Übergang oder in dem Zustand deutlich machen, formulieren. Okay. So, und das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Das heißt, ein echter Zustand, also ein State, da ist es grundsätzlich möglich, dass das System sich in diesem Zustand befindet und da auch bleibt, wenn nicht irgendeine Änderungsbedingung kommt. Okay? Das ist ein Zustand im eigentlichen Sinn, hat immer einen Namen. Okay? Also einen Bezeichner. Es gibt einen ausgezeichneten Zustand und das ist der Endzustand. Okay? Der ist also ein weißer Kreis mit diesem kleinen schwarzen Punkt da drin. Es gibt einen zweiten ausgezeichneten Zustand, das ist der geschlossene, ausgefüllte kleine Kreis. Und das ist aber ein Pseudozustand, der kann nämlich nicht dauerhaft eingenommen werden. So ist er definiert. Es gibt da den Startzustand, es gibt einen History-Zustand, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Parallelisierungsknoten und Synchronisierungsknoten, darüber sprechen wir auch gleich noch. Terminierungsknoten, da wird irgendwas abgeschlossen. Entscheidungsknoten. Das heißt, wenn irgendetwas nicht dauerhaft ist, sondern nur für einen Takt meinetwegen möglich ist, dann ist es so ein Pseudozustand. Aber in der Regel werden Sie das nicht brauchen. Das sind jetzt die Möglichkeiten, die Sie sagen können im unteren Teil des Diagramms. Sie können sagen, beim Eintritt, Entry, passiert irgendwas. Beim Exit, beim Verlassen passiert irgendwas. Während ich in diesem Zustand bin, passiert irgendwas. Und wenn ein bestimmter Event kommt, passiert auch irgendwas. Das ist gerade im User Interfaces, kann das interessant sein. Okay. Zustandsübergang. Der Zustandsübergang oder Transition erfolgt immer dann, wenn das Ereignis eintritt, das an dem Pfeil angegeben ist. Okay? Und zweitens, die Bedingung oder Guard nennt man das auch, erfüllt ist. Bei Nichterfüllung geht das konsumierte Ereignis verloren. So ist das definiert in UML. Wenn die Bedingung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt wird, kann die Transition ohne neuerliches Ereignis nicht durchgeführt werden. Okay. Hier haben wir unterschiedliche Varianten. Wir sehen wieder, wir können auch die Raute benutzen, hier an dieser Stelle. Und man hat durch entsprechende Bedingungen, durch solche Bedingungen oder Guards, können auch Entscheidungsbäume modelliert werden. Also es ist durchaus wichtig. Und wichtig ist, dass Sie erkennen, dass das unterschiedliche Situationen sind, respektive Sie wollen wahrscheinlich dasselbe modellieren, nämlich und wenn das Ereignis eh eintritt, wollen Sie einen Übergang von dem oberen Kasten zu einem der unteren Kästen machen, und zwar unter der Bedingung, das ist jetzt der Guard, x kleiner als 3 wollen Sie hierhin gehen, x größer als 3 wollen Sie dahin gehen. Ja? X größer als 7 steht daher. Okay. Das besser, Sie notieren es so, obwohl das auch erlaubt ist. Aus meiner Sicht ist das so übersichtlich, lieber so 2 Striche von oben. Gut. Default-Werte. Ein fehlendes Ereignis. Also einfach so heißt, es geht im nächsten Takt gewissermaßen über. So ein Zustand übergangs ist ja immer taktgesteuert. Das heißt, implizit ist es, die nächste Ausführung geht über ohne Bedingung. Das heißt hier genau, ohne Bedingung geht es über. Zum Beispiel, wenn Sie Geld ausgezahlt haben bei einem Bankautomaten, dann geht er in der Regel wieder in einen Bereitzustand, sagt, was wollen Sie jetzt noch? Und zwar ohne Bedingung. Okay. Ereignistypen. Ereignistypen können sein ein Event, zum Beispiel der Empfang einer Nachricht, okay, was immer das heißt. Empfang eines Signals, zum Beispiel rechte Maustaste gedrückt, OK-Taste gedrückt. Ein Change-Event, eine Bedingung wird wahr, x kleiner als y oder a gleich 1 oder was weiß ich, und ein Time-Event nach 5 Minuten. Das sind die Formulierungsmöglichkeiten, die Sie in OML haben. Sie müssen nicht immer alles benutzen, nur im Zweifelsfall müssen Sie es natürlich lesen können. Und der Unterschied zwischen einem Change-Event und einer Bedingung ist, eine Bedingung wird nur geprüft, wenn ein zugeordnetes Ereignis eintritt. Okay? Kann selbst keinen Zustandsübergang auslösen, also zu dem Zeitpunkt nicht. Wir müssen ein bisschen asynchron denken. Wer löst was aus? Ich habe vorhin gesagt, das ist immer taktgesteuert. Sie können aber mit so einem Zustandsübergangsdiagramm auch asynchrone Situationen bewachen. Ein Change-Event dagegen wird permanent geprüft. Wie kennzeichnet man das? Runde Klammer respektive eckige Klammer. Gut. Start- und Endzustand haben wir schon kennengelernt. Es gibt noch einen Terminierungsknoten. Ich denke mal, das müssen wir jetzt im Detail nicht besprechen. Es gibt noch sogenannte innere Transitionen. Das sind zum Beispiel solche Verweise auf sich selbst. Das heißt, das Ding bleibt in dem Zustand. Können Sie natürlich immer durch so einen Selbstbezug realisieren. Das ist ungefähr genau dasselbe wie das, was hier rechts steht. Also bleibt im Zustand Z. Gleiche Aktivitäten können immer in den Zustand hineingezogen werden. Also müssen Sie nicht außen notieren, sodass Sie da keinen Visual Clutter erzeugen. Gut, und jetzt gibt es noch komplexe Zustände, da gibt es noch ziemlich viel. Das ist im Standard auch alles genau definiert. Aber das heißt, das ist irgendwie so ein Zusammenfassen von Zuständen, ja, wie Sie es hier sehen. Das heißt, in dem Zustand Z gibt es zwei Unterzustände und so weiter. Ich verspreche Ihnen, kommt bei uns nicht vor. Im Zweifelsfall müssen Sie das mal in der Literatur nachlesen. Es gibt noch einen speziellen Zustand und das ist der History-Zustand. Historische Zustände können sich jenen internen Zustand in einem komplexen Zustand merken, von dem die letzte Transition ausgegangen ist. Okay, auch da sage ich im Zweifelsfall mal nochmal nachschauen. Gut. Und jetzt last not least. Warum geht das jetzt nicht? Will nicht. Doch, will doch. Von den Zustandsdiagrammen, Sie haben jetzt gesehen, von einer einfachen Ellipse und einem Pfeilchen kann man sehr, sehr viel machen, wenn man die Allgemeinheit beschreiben will. Und diese Allgemeinheit ist versucht hier zu beschreiben. Sequenzdiagramme zeigen typischerweise den Kontrollfluss an, sind oft einfacher zu entwickeln oder man könnte Ähnliches durch Zustände erzeugen, aber eben jetzt im Kontrollfluss realisiert. Was heißt das, im Kontrollfluss realisiert? Mit welchen Sprachkonstrukten? Mit if, then, else, Schleifen? Das sind die Konstrukte, die hier aus dem Sequenzdiagramm abgeleitet werden. Die Szenarien dazu können in der Regel aus den Use Cases, damit schließt sich jetzt die gesamte Szenerie, abgeleitet werden. Und sie demonstrieren, wie Akteure und Klassen miteinander in einer sequentiellen Form operieren. Zum Beispiel, man fängt immer an, so ein Diagramm oben zu lesen. Okay, das heißt, Ed John in der Abteilung Computer Science, das heißt, dieses alte Beispiel, das habe ich jetzt hier nicht mehr aufgelegt, ja, ich denke, ich müsste das hier wieder neu machen. Der Employee, das heißt, John soll zu einem Employee werden und das würde mit der Methode New Employee ausgeführt und geht wieder zurück. Als nächstes würde ausgeführt, Add Employee, also zum Department wird er jetzt zugeordnet. Das heißt, diese zweite Angabe in der Methode Add, nämlich CS, wird durch dieses Primitiv realisiert. Das heißt, was es zeigt ist, wie kann ich ein komplexeres Kommando, Add John, als Employee und ordne ihm den Department zu, wie mache ich das in mehreren Schritten. Und das ist im Grunde genommen die Idee. Ich kann da auf die Art und Weise zeigen, in welcher Reihenfolge was gemacht werden soll. Die Zeitachse verläuft von oben nach unten, das ist wichtig. So ein Diagramm liest man immer zuerst oben. Jedes an einem Szenario beteiligte Objekt wird durch Rechtecke dargestellt, das die Klassenbezeichnung und optional einen Variablennamen enthält. Also oben steht Klassenbezeichnung und gegebenenfalls noch ein Variablennamen. Die Zeiträume, zu denen ein Objekt nicht aktiv ist, werden mit einer gestrichelten Linie dargestellt. Das ist hier zum Beispiel. Das ist ein aktiver Zeitraum, so ein kleines Kästle. Und das ist auch ein aktiver Zeitraum. Während die gestrichelten Linien sind einfach nur, um die zu verbinden. So zeichnet man also die ganzen Objekte oder Klassenbezeichnungen in der Regel ja hier reale Objekte dann obenhin, werden durch einen Methodenaufruf aktiv. Das ist eben das hier, @employee. Und die Methodenaufruf selbst wird durch einen Pfeil dargestellt, hier da zu sehen. Das dauert eine Weile und läuft wieder zurück. Okay. Was haben wir noch? Wir haben noch Konstruktoren. Ich kann auf diese Art und Weise natürlich auch Objekte erzeugen. Das heißt, ich erzeuge den hier als Konstruktor das Objekt John mit New Employee. Okay, und das wird durchgeführt. Die Idee, die dahinter steht, ist, konkrete Sequenzen zu zeigen, wie ist es gemeint, wie soll ich die bereitgestellten Methoden, die sind ja im Klassendiagramm bereitgestellt, typischerweise benutzen. Also so typische Szenarien. Ich hatte Ihnen gesagt, die Use Cases müssen auch nicht vollständig sein, aber man kann natürlich sagen, okay, dieses Use Case auf der einen Seite, Klassendiagramm auf der anderen Seite, wie benutze ich meine Klassen, um diesen Use Case zu implementieren? Und das wird hier dargestellt, in dieser grafischen Form. Ja? Das sind die Klassen, genau. Bitte?
Muss man dann im Rechteck
zeichnen? Ja, das sollte man in so einem Rechteck zeichnen. Ja, genau. Das ist die Klasse, ja, genau. Oder respektive das Objekt. Es kann auch das Objekt sein. Ne? Entweder eine Klasse oder ein Objekt. Meistens macht man es hier ja auf Objektebene dann, dass man das exemplarisch beschreibt. Puh, was ist das heiß heute hier, ne? Fühlt ihr gar nicht, oder? Also ich merke das sehr, sehr stark. Das war alles zu UML. Aber, was hatte ich Ihnen gesagt? UML, wie dick ist der Standard? Ich weiß nicht mehr genau, 750 oder 850 Seiten. Da steht noch sehr, sehr, sehr viel mehr drin. UML ist aber kein Allheilmittel. Okay? Es soll nur helfen, Ihre Gedanken niederzulegen. Und zwar im Sinne des Software Engineerings in einer grafischen Form. Dazu müssen Sie, wie bei jedem Schaltplan auch, die einzelnen Symbole kennenlernen und verinnerlichen, auch so typisches Umgehen damit. Und dazu gibt es bestimmt 100 Multiple-Choice-Fragen, die ich Ihnen jetzt irgendwann, sagen wir mal, bis spätestens Silvester zur Verfügung stellen werde. Ja? Okay, ich muss aber noch einiges daran machen. Es gibt eben auch zu den 800 Seiten, gibt es eben auch noch weitere Diagramme, zum Beispiel Aktivitätsdiagramme. Da kann man zum Beispiel Petri-Netze mit modellieren. Alles das sind Sachen, die Sie eben auch in diskrete Modellierung in der einen oder anderen Form wiederfinden. Also gerade diese Zustandsübergänge, haben Sie das schon gemacht? Ne? Bäume. Na, prima. Dann wird es nachher ganz einfach. Nein. Also wir wollen dann ganz praktisch Bäume erzeugen mit Python und das werde ich Ihnen Anfang des Jahres zeigen. Also die Sprachkonzepte und die Notationsvarianten decken ein sehr breites Spektrum ab. Man muss wirklich nicht alles können, alles sofort wissen, was zu UML gehört. Nur die Grundideen und die Grundbausteine sollte man verstanden haben. So. Wenn Sie glauben, das Semester ist schon zu Ende, nein, ist es noch nicht. Aber wir machen jetzt Pause. Versprochen, ich werde die Quizzes updaten. Da gibt es auch wieder Punkte zu gewinnen. EPR06 und PRG werden bis kommenden Mittwoch nachgeliefert. EPR06 ist dann übrigens Abgabe am 20., also Sie haben im Januar Zeit dazu, aber Sie sind herzlich eingeladen, in den freien Stunden direkt unterm Christbaum sich das mal anzuschauen. Nein, will ich natürlich nicht, aber das zu machen. Wir sehen uns wieder am Freitag, stimmt das? Freitag, 12. Januar? Ja, stimmt. Am 12. Januar. Und ich wünsche Ihnen jetzt wirklich frohe Festtage und einen guten Rutsch. Nicht auf die Nase. Und ich hoffe, dass wir uns alle gesund wiedersehen. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.